SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Heute mit Jutta Kaiser. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, was bringt uns 2021? Klar, viele denken zuerst an die Corona-Pandemie und wie das alles weitergehen wird. Aber wir kümmern uns heute um ein anderes wichtiges Thema, das uns alle betrifft. Und das ist der neue CO2-Preis in Deutschland. Er ist Teil des Klimapakets der Bundesregierung und wird seit Jahresbeginn fällig. Aber was genau bedeutet das? Um wie viel Geld geht es und inwiefern bringt das den Klimaschutz voran? Das alles wollen wir klären in dieser Ausgabe von Geld, Markt, Meinung unter dem Titel Der CO2-Preis, so betrifft er Verbraucher und Unternehmen. Stefanie Peik aus der SWR Umweltredaktion gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Warum gibt es einen CO2-Preis?
Das Eis der Polkappen schmilzt, der Meeresspiegel steigt. Hitzewellen und andere Wetterextreme haben in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen. Verantwortlich ist der Mensch, der munter Kohle, Öl und Gas verbrennt und so große Mengen CO2 freisetzt. Das Treibhausgas ist Haupttreiber des menschengemachten Klimawandels. Schon jetzt beträgt die globale Erwärmung rund 1 Grad Celsius. In Deutschland sind es sogar 1,5 Grad mit fatalen Folgen. Allein 2018 gab es Berechnungen zufolge unter Deutschlands Senioren rund 20.000 Hitzetote. Gleichzeitig stößt Deutschland innerhalb der EU am meisten Treibhausgase aus. Diese Emissionen müssen schnell und drastisch sinken. Dazu hat sich Deutschland verpflichtet. Ein Weg dahin soll ein CO2-Preis sein. Der verteuert fossile Energien. Klimaschutz wird attraktiver.
Wie viel kostet eine Tonne CO2?
Zum Start in diesem Jahr kostet der Ausstoß einer Tonne CO2 25 Euro. Der Preis steigt von Jahr zu Jahr bis auf 55 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2025. Kritiker mahnen, für wirksamen Klimaschutz brauche es eigentlich noch deutlich höhere Preise. Den CO2-Preis zahlen zunächst die Unternehmen, die die Brennstoffe in den Markt bringen, also zum Beispiel Raffinerien oder Stadtwerke. Sie entscheiden, in welchem Umfang sie die CO2-Kosten an die Kunden weitergeben.
Was müssen Verbraucher zahlen?
Verbraucher dürften den CO2-Preis unter anderem beim Tanken spüren. Falls ihn die Mineralölkonzerne komplett durchreichen, werden auf jeden Liter Diesel zunächst rund 8 Cent zusätzlich fällig. Beim Benzin sind es 7 Cent. Auch das Heizen mit Gas und mit Heizöl dürfte teurer werden. Die Verbraucherzentrale NRW hat das Ganze für eine Beispielfamilie durchgerechnet. Wer im Einfamilienhaus mit Gasheizung wohnt und einen Benziner fährt, für den könnten dieses Jahr insgesamt rund 200 Euro CO2 Aufpreis zusammenkommen. 4 Jahre später könnten es dann schon rund 450 Euro sein.
Was passiert mit dem Geld aus der neuen CO2-Bepreisung?
Die Bundesregierung rechnet im Jahr 2021 mit Erlösen in Höhe von mehr als 7 Milliarden Euro. Das Geld soll wieder an die Bürgerinnen und Bürger zurückfließen, unter anderem über Förderprogramme zur energetischen Sanierung von Häusern. Außerdem steigt die Pendlerpauschale, die in der Steuererklärung berücksichtigt wird. Ab dem 21. Kilometer werden statt 30 jetzt 35 Cent pro Kilometer angerechnet. Für Geringverdiener, die keine Steuern zahlen, gibt es eine Mobilitätsprämie. Stromkunden sollen entlastet werden, indem die sogenannte EEG-Umlage in 2 Stufen leicht gesenkt wird. Diese Rechnung scheint laut Verbraucherzentrale aber vorerst nicht aufzugehen. Obwohl sie derzeit den Spielraum dazu hätten, senkten viele Energieversorger die Strompreise nicht.
Manche haben sogar angekündigt, die Preise zu erhöhen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber wir nehmen mit, der CO2-Preis zielt vor allem auf die Bereiche Gebäude und Verkehr. Und damit betrifft er alle Bürgerinnen und Bürger. Denn jede und jeder von uns sorgt dafür, dass Treibhausgase ausgestoßen werden, zum Beispiel beim Heizen oder Autofahren. Aber natürlich ist auch die Wirtschaft und vor allem die Industrie verantwortlich für jede Menge CO2-Emissionen. Und da hat unter anderem die Europäische Union ein Auge drauf. Seit 2005 gibt es einen europäischen Emissionshandel. Er betrifft Industrieunternehmen, die Energiewirtschaft und mittlerweile auch den innereuropäischen Luftverkehr. Sie bekommen Verschmutzungsrechte zugeteilt, die sie auch untereinander handeln können. Die Zahl der Zertifikate wird aber jedes Jahr gekürzt. Die Unternehmen sollen also dazu gebracht werden, möglichst wenig Kohlendioxid auszustoßen. Ob das wirklich klappt, daran gibt es Zweifel. Aber auch Firmen aus dem Südwesten sind bei diesem Emissionshandel dabei, darunter der Spezialglashersteller Schott aus Mainz. Unabhängig davon hat sich das Unternehmen aber ein großes Ziel gesetzt. Schott will bis 2030 klimaneutral wirtschaften. Klingt fast unmöglich, aber Wolfgang Brauer hat sich die Pläne erklären lassen.
Eine Werkhalle des Spezialglasherstellers Schott in Mainz. Hier wird flüssiges Glas hergestellt. Dafür werden in Wannen, so groß wie Einfamilienhäuser, Rohstoffe geschmolzen, bei 1700 Grad Celsius. Dabei werden enorme Mengen Energie verbraucht, vor allem Erdgas, erklärt Ingenieurin Anja Schlosser. Und das erzeugt beim Verbrennen massenweise das Treibhausgas CO2.
Es ist so, dass wir aktuell sehen, dass weltweit wir über 1 Million CO2-Äquivalente sprechen. Also das ist schon ein Emissionspaket, wo wir sehen, da möchten wir doch alles tun, um das zu reduzieren.
Schott stößt so viel CO2 aus wie eine Stadt mit über 100.000 Einwohnern pro Jahr. Das hat auch die Europäische Union im Auge. Der Mainzer Glasspezialist unterliegt, wie viele andere Industrieunternehmen auch, dem europäischen Handel mit Verschmutzungsrechten. Momentan muss Schott dafür zwar kein Geld bezahlen, aber die Menge an Rechten auf dem Markt wird reduziert. In Zukunft bekommt der Glashersteller weniger davon und müsste welche kaufen.
Das heißt, uns ist eine gewisse Anzahl an Zertifikaten zugeteilt, die eben jedes Jahr an Wert verliert, um eben auch zu motivieren, dass wir unseren Ausstoß reduzieren.
Und das will Schott tun, sagt Pressesprecher Jürgen Steiner. Bis 2030 will der Konzern mit seinen 43 Betrieben in 22 Ländern und über 16.000 Mitarbeitern weltweit CO2-neutral werden.
CO2-Reduzierung ist seit vielen Jahren ein Dauerthema, weil die Voraussetzung ist ja die Energieeffizienz, Einsparung von Energiekosten. Wir haben in Deutschland zum Beispiel sehr hohe Energiekosten, sehr hohe Energiepreise. Und auch deshalb ist das schon rein aus betriebswirtschaftlicher Sicht seit vielen Jahren ein großes Thema.
Hinzu kommt auch noch die Klimadebatte. Schott hat also eine Strategie entwickelt. Langfristig will das Unternehmen keine fossilen Energieträger mehr verbrennen. Stattdessen setzt Schott auf Wasserstofftechnologie. Bei elektrischer Energie will der Glaskonzern schon im Laufe dieses Jahres vollständig auf grünen Strom aus erneuerbarer Energie umstellen. Außerdem sollen die Produktionsprozesse optimiert werden. Zum Beispiel mit neuen Anlagen, sagt Anja Schlosser.
Für mich ist klar, dass wir über mehrere Millionen sprechen, Jahr für Jahr, die wir in die Hand nehmen müssen, um eben dieses Ziel zu erreichen. Aber da stehen wir dahinter und das ist es uns wert.
Klar ist aber auch, ganz ohne CO2-Ausstoß wird es in Zukunft auch bei Schott nicht gehen, dämpft Schott-Kommunikationsmanager Jürgen Steiner die Erwartungen.
Deswegen werden wir die verbleibenden, die technologisch nicht vermeidbaren Emissionen, die werden wir kompensieren durch Engagement in Klimaschutzprojekte, zum Beispiel Aufforstungsprojekte.
Wie viel CO2 Schott 2030 noch ausstoßen wird, ist nicht klar. Es soll aber im Vergleich zu heute nur noch ein Bruchteil sein. Aber
ich hoffe sehr, dass wir nicht über 30-40% sprechen müssen. Ob es tatsächlich 2-3% werden, müssen wir sehen.
Jede eingesparte Tonne CO2 auf der ganzen Welt hilft, um in Sachen Klimaschutz voranzukommen. Da sind sich Umweltexperten einig. Welche Nation wie viel tut, ist aber sehr unterschiedlich. Deutschland hat jetzt die CO2-Abgabe eingeführt, deutlich später als andere Länder in Europa. Zum Start werden 25 Euro pro ausgestoßener Tonne Kohlendioxid fällig und der Preis steigert sich dann bis 2025 auf 55 Euro. Uwe Lebrich ist Professor für Wirtschaftspolitik und Energiewirtschaft an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Herr Lebrich, ist der gestaffelte CO2-Preis in Deutschland angemessen?
Also Deutschland fängt sehr, sehr vorsichtig an. Im Grunde alle wissenschaftlichen Gutachten haben gesagt, so ab 40, 50 Euro die Tonne macht es Sinn anzufangen. Dann hat man unmittelbar schon eine erste Lenkungswirkung. Da muss man das relativ schnell steigern auf 100, 150 Euro die Tonne. Beispielsweise Schweden, die liegen heute im Bereich von 120 Euro. Wir haben die Schweiz bei 85 Euro. Wir haben Frankreich bei 50 Euro. Also 25 Euro, wie jetzt in Deutschland, ist einfach deutlich zu niedrig.
Ja, woran liegt das denn? Meint Deutschland es nicht ernst genug mit dem Klimaschutz?
Deutschland tut sich sehr schwer mit dem Klimaschutz. Also wir haben ja in den Jahren 2009 bis 2018 im Grunde überhaupt keine Treibhausgasminderung in Deutschland gehabt. Und ich denke, das liegt auch daran, dass die Bundesregierung immer extrem viel Rücksicht genommen hatte auf die Industrie, auch auf die Verbraucher, sich das nicht getraut hat, eine vernünftige Klimaschutzpolitik zu machen. Und das fällt ihr jetzt auf die Füße, weil jetzt schreibt die EU uns diese Ziele halt vor. Und jetzt müssen wir Maßnahmen ergreifen. Weil wenn wir die Ziele nicht erreichen, dann wird es teuer. Für den Steuerzahler, auch für die Unternehmen. Dann müssen wir entweder uns CO2-Zertifikate zukaufen aus dem Ausland oder müssen generell Strafen zahlen.
Jetzt sind wir Deutsche und Europäer aber nicht allein auf der Welt und Klimaschutz ist ja ein internationales Thema. Die EU-Kommission hat einen Klimazoll ins Gespräch gebracht. Was ist denn darunter zu verstehen?
Es ist in der Tat richtig, wenn wir unsere Unternehmen mit einer CO2-Bepreisung belasten und andere Länder mit konkurrierenden Unternehmen machen das nicht, haben wir einen Wettbewerbsnachteil. Und das kann nicht sein. Deswegen bin ich schon dafür, beim Grenzübertritt von diesen Waren diesen Unterschied auszugleichen, um unsere Industrie zu schützen, würde vielleicht auch Druck ausüben, auf diese Länder selber über eine CO2-Bepreisung intensiver nachzudenken.
Sehen Sie denn da auch keine Gefahr, dass die EU sich ausgrenzen könnte?
Wenn die EU sich einig ist, das zu machen, ja, diese 27 Staaten, habe ich da keine Sorge, weil die EU ist mit der größte Wirtschaftsraum der Erde. Also auf diesem Markt will jeder. Und dann wird man sich eher danach richten.
Gibt es da noch andere Lösungsansätze, um das eben international durchzusetzen, den Klimaschutz?
Ja, wir haben das Paris-Abkommen und Paris schreibt vor, dass jedes einzelne Land einen Klimaschutzplan vorlegen muss, alle 5 Jahre. Die meisten Pläne sind absolut unzureichend. Und es wird jetzt Druck ausgeübt von Seiten des Klimasekretariats, da nachzubessern. Aber machen wir uns nichts vor. Es wird auch ein bisschen daran liegen, was machen die großen Länder, die bisher sehr viel an CO2-Beitrag leisten. China, allen voran USA, Russland, Indien. Wenn die das ernst nehmen, glaube ich, werden sich andere Länder dieser Dynamik nicht verweigern.
Das heißt, es kann noch alles gut werden?
Was heißt schon alles gut? Also es ist sicher, wir werden eine globale Temperaturerhöhung haben. Wir haben jetzt schon 1 Grad Celsius im Schnitt. Ich denke, es wird Richtung 2 Grad Celsius gehen, wahrscheinlich auch darüber hinaus. Aber es ist auch so, jedes 0,1 Grad Celsius, was wir vermeiden, ist hilfreich. Weil die Wissenschaftler wissen nicht genau, wann das gesamte Ökosystem instabil wird. Ist es bei 3 Grad Celsius, ist es bei 2,8 Grad Celsius, ist es bei 3,5 Grad Celsius. Wir müssen also versuchen, alles zu tun, um diese globale Erwärmung zu begrenzen.
Und wenn wir jetzt nochmal auf Deutschland zurückkommen, Sie haben gesagt, was Deutschland tut, ist einfach alles nicht genug. Können Sie eine Prognose wagen? Was kommt da noch auf uns alle zu?
Wir werden in ganz vielen Bereichen fundamentale Neuerungen erleben. Im Verkehrsbereich deutet sich das schon an. Wir werden den Verbrennungsmotor abschaffen und werden auf Elektromobilität umsteigen. Wir werden im Bereich der Stahlerzeugung auf Wasserstoff umsteigen. Wir werden die Ölheizung ab 2026 verbieten, wahrscheinlich auch ein bisschen später die Gasheizung. Und das wird sehr, sehr viele und weitreichende Anpassungsprozesse zur Folge haben.
Also muss Deutschland am Ende einen Spurt hinlegen?
Ja, unbedingt. Aber die meisten anderen Länder natürlich auch. Aber Deutschland hinkt schon hinterher und Deutschland hat ja mit die höchsten CO2-Emissionen in Europa. Das heißt, für uns ist die Herausforderung besonders groß, aber wir haben auch die besten Chancen, diese Herausforderung zu bestehen, weil wir haben viel Ingenieurs-Know-how, wir haben die finanziellen Möglichkeiten, wir sind gut organisiert. Also beste Voraussetzung, es muss der politische Wille da sein. Daran hat es in den letzten 10 Jahren gehakt und nur daran.
Der politische Wille ist das eine. Zusätzlich können alle in ihrem Alltag versuchen, möglichst klimaschonend zu leben. Familie Benjes aus Heidelberg hat sich das zur Aufgabe gemacht, und zwar schon seit Jahrzehnten. Das heißt allerdings nicht, dass alle 5 Familienmitglieder immer einer Meinung wären. Meine Kollegin Eva Lambi-Schmidt hat sie näher kennengelernt.
Friederike Benjes versucht mit ihrer Familie in Heidelberg so nachhaltig wie möglich zu leben. Das fängt beim Thema Auto an. Die Familie hat keins.
Hier in Heidelberg ist es halt total einfach. Ich sehe gar nicht, wo man einen Vorteil hätte mit Auto. Also auch mit 3 Kindern. Wir hatten einen Fahrradanhänger und dann sind sie bald mit uns selbst mitgeradelt und saßen zum Teil auf dem Kindersitz. Also das ging eigentlich alles super.
Auch ihr Mann Michael Puschnick findet ein Auto unnötig. Der Mathematikprofessor argumentiert aber nicht mit Umweltgründen.
Wenn es bei meiner Frau eigentlich das Autofreileben primär aufgrund der ökologischen Gründe hatte, war es bei mir auch ein finanzieller Grund, dass ich mir mitdachte sozusagen, es lohnt sich absolut nicht in der Stadt. Und die Lösung, wie wir jetzt haben, finde ich es ideal. Ich finde es einerseits sozusagen sinnvoll, so weit als möglich auf ein Auto zu verzichten. Aber wenn man es mal möchte, dann ist natürlich jetzt bei Carsharing das ein sehr gutes Angebot.
Das macht Michael Puschnick manchmal, wenn er den Kindern mit einem Ausflug eine Freude machen will. Dass es in einer fünfköpfigen Familie nicht alle gleich streng mit der Nachhaltigkeit nehmen, darf auch so sein.
Dann ärgere ich mich ein bisschen und schimpfe ein bisschen rum und die machen es halt trotzdem. Und eigentlich finde ich das auch genauso richtig. Ich habe meine Meinung und ich kann die Meinung aber jetzt nicht den anderen aufzwingen.
Es genügt, wenn man sozusagen sich zu 90% an die Regeln hält. Das ist schon fast so gut wie 100%. Und dann darf man immer wieder auch mal einen Ausreißer machen.
Für Friederike Benjes geht es beim Umweltschutz aber noch um viel mehr. Sie schränkt auch den Konsum ein. Kleider zum Beispiel habe sie genug. Und wenn etwas kaputt geht, geht sie zum Schneider. Aber auch bei Haushaltsgegenständen ist sie dagegen, ständig etwas Neues zu kaufen.
Das ist jetzt vielleicht ein halbes Jahr her. Da war mein Rad platt. Und ich dachte, oh, das müsste ich flicken. Wo ist denn nur das Flickzeug? Wo ist denn nur das Flickzeug? Und dann dachte ich, ach, bevor ich suche, laufe ich mal eben schnell zum Fahrradladen, haben wir direkt um die Ecke, und kaufe mir Neues. Und dann dachte ich, nee, das ist genau der Fehler. Das ist der Fehler in unserem System, dass es so billig ist, neue Sachen zu kaufen, dass man dann lieber was Neues kauft. Und dann habe ich mir überlegt, um das zu verhindern, müssten die Sachen eigentlich teurer sein.
Und wenn sie doch mal überlegt, etwas Neues zu kaufen, spendet sie ein Vielfaches des Betrags, den sie dafür ausgibt, zusätzlich an eine Wohltätigkeitsorganisation. Ansonsten versucht Familie Benjes, Energie zu sparen, weniger zu heizen, und seit diesem Jahr hat sie eine Solaranlage auf dem Dach. Friederike Benjes engagiert sich darüber hinaus auch politisch.
Cool fände ich, wenn ich das schaffen würde, persönlich so weit runterzukommen, also unter 2 Tonnen CO2-Emissionen im Jahr. Sehe ich im Moment noch nicht so richtig die Möglichkeit. Versuche ich jetzt durch Kompensieren bei Atmosphäre auszugleichen. Aber noch viel wichtiger ist die Politik, weil die muss halt die Rahmenbedingungen ändern. Also weil zum Beispiel für mich ist es leicht, ohne Auto zurechtzukommen. Leute, die irgendwo auf dem Land wohnen, die müssen eine Alternative haben. Die müssen einen Bus haben oder besser noch einen Zug. Also dass man auch anders leben kann.
Ja, ein CO2-Fußabdruck von unter 2 Tonnen pro Jahr. Da wäre Friederike Benjes wirklich eine Vorreiterin. Denn im Durchschnitt produzieren Deutsche pro Jahr ein Vielfaches an Kohlendioxid. 2019 hat nach Zahlen des Umweltbundesamtes jede und jeder von uns für fast 8 Tonnen CO2 in der Atmosphäre gesorgt. Immerhin ist die Tendenz fallend und wir alle können die Entwicklung mit unserem Verhalten beeinflussen. Hans Weinreuter von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Wo haben wir denn den größten Einfluss auf unseren CO2-Fußabdruck?
Das ist natürlich das Haus, die Heizung, der Stromverbrauch. Dann haben wir die Mobilität, die Ernährung und ansonsten dann der allgemeine Konsum. Die 4 großen Blöcke können wir direkt beeinflussen.
Im Winter ist ja vor allem das Heizen auch ein großes Thema. Jetzt ist es so, die Kosten für das Heizen mit fossilen Brennstoffen werden durch die CO2-Abgabe voraussichtlich ja steigen. Wenn jetzt jemand sagt, ich tausche meine Heizung aus, welche Anlagen empfehlen Sie da?
Also grundsätzlich haben wir die Wahl zwischen einer Wärmepumpe, einer Heizung mit Holz oder Holzpellets oder einer Nah- oder Fernwärmelösung.
Das geht jetzt in einem Einfamilienhaus vielleicht ganz gut, aber wie sieht's denn mit Mehrfamilienhäusern aus? Man kann ja nicht überall eine Wärmepumpe einbauen oder auch für so eine Pelletsheizung, da braucht man ja enormen Lagerplatz auch für den Brennstoff.
Völlig klar. Das heißt, da muss man hingucken. Es gibt Lösungen auch für Mehrfamilienhaussituationen, aber das muss zu dem Standort jeweils passen. Da bleibt dann als dritte Option eigentlich nur noch die Frage, gibt es eine Fern- oder Nahwärmeleitung in der Straße, sodass man da dann eventuell eine bessere Lösung findet.
Und wenn es das nicht gibt, dann haben die Betroffenen einfach Pech und müssen eben hohe Aufpreise zahlen.
Letztendlich ja. Und dann kommen wir eben zu der Frage, was für andere Möglichkeiten gibt es dann, wie zum Beispiel durch eine Modernisierung der Gebäudehülle wenigstens den Gesamtverbrauch zu reduzieren.
Wobei da ja der Mieter zum Beispiel keinen Einfluss drauf hat. Der kann ja jetzt auch kein Haus dämmen. Was können denn Mieter tun?
Ja, der muss gucken, wie sind die Raumtemperaturen vorgesehen und eingestellt. 1 Grad weniger spart im Prinzip 6% an Heizenergie. Das Gleiche gilt für das Thema Lüften. Und dann gibt es ein paar kleine Maßnahmen wie Fenster abdichten, wenn die undicht sein sollten. Man kann in der Regel als Mieter in einer Altbauwohnung auch die Heizkörpernische dämmen in Absprache mit dem Vermieter. Aber dann kommt man schon so langsam an das Ende der Fahnenstange dessen, was ein Mieter letztendlich tun kann.
Ja, aber nicht nur das Wohnen spielt ja eine große Rolle beim CO2-Ausstoß, sondern auch der Bereich Verkehr. Ist denn ein Auto zu haben heute per se schon eine Klimasünde?
naja, Sünde, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ein Auto ist natürlich ein wichtiger Faktor beim CO2-Ausstoß. Super optimal ist natürlich immer das Fahrrad und zu Fuß gehen. Aber wir wissen alle, in der Stadt ist das einfacher, im ländlichen Raum wird es schwieriger. Und da ist man in der Regel aufs Auto angewiesen. Und dann kommen wir eben zu der Frage, ja, was für einen Antrieb hat dieses Auto?
Genau, das ist das gute Stichwort, denn wenn man jetzt rein aufs CO2 schaut, dann wäre ja eigentlich der Dieselmotor der beste Antrieb. Aber der verursacht ja auch die besonders gesundheitsschädlichen Stickoxide. Gibt es nicht immer Argumente für und gegen alles, je nachdem, wo man den Fokus setzt?
Natürlich, Verkehrsmittel, die sind immer ein Eingriff in die Natur. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Da geht es nur um die Abwägung, wo haben wir die geringsten und niedrigsten Emissionen. Beispiel Elektromobilität. Natürlich wird das erstmal beim Individualverkehr die Zukunft sein, aber was ja trotzdem bleibt, zum Beispiel ist der Herstellungsaufwand für so ein Auto und das Feinstaubthema. Wir haben auch bei Elektroautos Reifenabrieb, Bremsbeläge, also auch da sieht man, ein Elektroauto ist auch dann immer noch ein Eingriff in die Umwelt und ist mit Belastungen verknüpft.
Was würden Sie denn jetzt Menschen raten, die nicht unbedingt ein eigenes Auto haben müssen, aber trotzdem mobil sein wollen?
In Ballungsgebieten, in Großstädten, da habe ich viele Möglichkeiten. Im ländlichen Raum, da wird das Auto sicherlich noch eine ganze Zeit eine Rolle spielen, aber da muss man gucken, was geht zusätzlich mit öffentlichem Personennah- und Fernverkehr, was geht mit Rufbussen, Elektrofahrrädern zum Beispiel. Und da spielt auch das Carsharing dann eine Rolle. Also da muss die Reise hingehen, die Vernetzung der verschiedenen Verkehrsmittel und Möglichkeiten im Zuge der Digitalisierung.
Aber Klimaschutz in Deutschland ist eben kein Kann-Thema, sondern ein Muss, um unsere eigenen Ziele und die der Europäischen Union zu erreichen. Dass der Weg schwer ist, zeigt sich seit Jahrzehnten. Mit dem neuen CO2-Preis nimmt unser Land einen neuen Anlauf. Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion kommentiert, warum wir endlich die Kurve kriegen müssen.
Die Energiewende findet bislang nur an der Steckdose statt. Stimmt, fast die Hälfte unseres Stromverbrauchs ist in diesem Jahr durch Sonne, Wind und Wasser gedeckt worden. Ein schöner Erfolg. Nur bei der Gebäudewärmung und vor allem bei Verkehr tut sich seit Jahren nichts mehr Entscheidendes. Da kommt der Klimaschutz voran wie eine Schnecke auf Sägemehl. Deshalb ist es richtig, die Klimagase, allen voran CO2, mit einer Abgabe zu belegen. Der Markt ist im Energiesektor nur theoretisch ein freier. Kaum ein Staat verzichtet darauf, da lenkend und steuernd einzugreifen. Und deshalb ist es auch nicht system- und sittenwidrig, das im Interesse des Klimaschutzes zu tun. Die Wirtschaft kann wohl sogar damit leben. Sie braucht nur klare und verlässliche Ansagen. Und die gibt es momentan in dieser Hinsicht ja. Fossile Brennstoffe werden nachhaltig teurer. Da darf man hoffen, dass dieser Anlauf nun besser endet als frühere. Immerhin ist die Idee, fossile Energien langsam aber dauerhaft teurer zu machen, ja nicht neu. Ernst Ulrich von Weizsäcker hat so ein Konzept für die rot-grüne Koalition unter Kanzler Schröder 1998 schon ausgearbeitet. Ökosteuer hieß das damals. Umweltverbrauch teurer machen, Arbeit billiger. Das war die Idee. Die Einnahmen gingen in die Rentenversicherung und drückten dort die Abgaben. Benzin etwa kriegte 6 Pfennig Aufschlag pro Jahr. Die Boulevardmedien titelten Rasen für die Rente. Nach 5 Zuschlagsrunden stoppte Kanzler Schröder das Projekt dann. Die Vision, dass der Sprit mal 5 Mark kosten könnte, kostete vor allem die SPD Sympathie bei ihren Wählern. Das Konzept wurde zwar beerdigt, aber wie das so ist, die Steuer blieb. Diese Erfahrung beleuchtet aber das Dilemma der Klimapolitik schlechthin. Wenn es nicht wehtut, tut keiner was. Und wenn es wehtut, ist dann schnell Schluss mit lustig. Aber welche Alternative gibt es denn zu einem preisgetriebenen Umsteuern? Verbote sind ja nun ganz und gar unpopulär. Denken wir nur an die Debatte um das sogenannte Ölheizungsverbot im neuen Klimaschutzgesetz. Anreize, also schlicht Geld vom Staat für Wohlverhalten, die werden natürlich gerne genommen, aber ihre Lenkungswirkung ist auch nur begrenzt. Es gefällt auch mir nicht uneingeschränkt, wenn das Tanken teurer wird und die Gasheizung auch. Aber so viel Realismus sollte in einem aufgeklärten Hirn schon sein, dass die Energiewende irgendwie ja vorangebracht werden muss. Da kann man zwar gegen polemisieren, aber wer das tut, sollte besser dazu sagen, dass er dann lieber billiger weiterlebt und die Lasten seinen Kindern überlässt. Auch ein Erbe.
Das war die Meinung von Werner Eckert aus der SWR-Umweltredaktion zur CO2-Abgabe, die seit Jahresbeginn auch in Deutschland erhoben wird. Der eine oder die andere hat das vielleicht schon beim Tanken gespürt oder wird es an der Heizungsabrechnung sehen. Jedenfalls diejenigen von uns, die noch mit Öl oder Erdgas heizen. Der CO2-Preis, so betrifft er Verbraucher und Unternehmen. Das war der Titel dieser Ausgabe von Geld, Markt, Meinung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben was für sich mitgenommen. Und falls Sie später in die Sendung eingestiegen sind, Sie finden den Podcast in der ARD-Audiothek im Internet. Da stehen auch noch viele weitere interessante Folgen. Ich bin Jutta Kaiser und wünsche Ihnen einen schönen Tag.